Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Einige Antibiotika, Asthma-Medikamente und viele andere sind zeitweise nicht verfügbar in Apotheken. Arzneimittelengpässe gibt es schon seit Jahren immer wieder. Was sind die Ursachen? Warum ist es so schwierig, sich hier unabhängig von Asien zu machen? Und was hat Lauterbachs Gesetz eigentlich gebracht? Mehr dazu in dieser Sendung. Und auch zur Reform der Grundsteuer, die ja schon ab Januar greifen soll, doch auf die, was auf die Immobilienbesitzer zukommt, das wissen die wenigsten. Wo es bei der Umsetzung hakt, auch dazu gleich mehr. Wir berichten über die Tarifforderungen im öffentlichen Dienst. Beginnen aber jetzt mit der aktuellen Konjunkturprognose der Bundesregierung, die ja schon zu Beginn der Woche durchgesickert ist. Inzwischen rechnet also auch das Wirtschaftsministerium, wie viele Institute, mit einem weiteren Rezessionsjahr. Die Details der Herbstprojektion hat Jörg Münchenberg.
Für den grünen Wirtschaftsminister war es ein Spagat. Zum einen rechnet jetzt auch die Bundesregierung mit einer fortlaufenden Rezession nach 2023. Demnach wird die Wirtschaft auch in diesem Jahr um 0,2% schrumpfen, nachdem die Koalition noch im Frühjahr mit einem Mini-Wachstum von 0,3% gerechnet hatte. Gleichzeitig wollte Robert Habeck aber auch Optimismus verbreiten. Schließlich soll es im nächsten Jahr wieder besser laufen. Man dürfe also angesichts der aktuellen Lage den Kopf nicht hängen lassen, betonte heute der Minister.
Weil natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment alles andere als zufriedenstellend sind. Aber wir werden uns daraus befreien.
Doch erst einmal ist die Lage alles andere als rosig. Die Aufträge für die Industrie sind deutlich gesunken. Gleichzeitig sieht sich Deutschland einem wachsenden Konkurrenzdruck, etwa durch China, ausgesetzt. Auch der globale Trend hin zu mehr Protektionismus macht der deutschen Exportindustrie zu schaffen. Im Inland wiederum geben die Menschen weniger Geld aus, trotz der hohen Tarifabschlüsse. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage wird jedoch gespart. Gleichzeitig habe aber auch die Regierung durch ihre Streitigkeiten nicht gerade für gute Stimmung gesorgt, räumte Habeck immerhin ein.
Die politische Landschaft, wenn ich so reden darf, unter Einschluss der Regierungsparteien und der Regierungsmitglieder, ist sicherlich unübersichtlich im Moment, und Unübersichtlichkeit ist bestimmt keine Unterstützung für Vertrauen.
Nun hofft die Regierung auf die Wachstumsinitiative mit ihren 49 Einzelmaßnahmen. Doch vieles davon ist noch gar nicht umgesetzt oder auch in der Koalition umstritten, wie etwa die geplanten Steuererleichterungen für ausländische Facharbeitskräfte. Der ursprünglich erwartete Wachstumsimpuls von 0,5% werde deshalb wohl doch nicht erreicht, hieß es heute. Ohnehin hätte der Wirtschaftsminister gerne mehr gemacht.
Die Wachstumsinitiative hat einen wachstumsauslösenden Impuls. Dieser Impuls könnte gerne größer werden durch Investitionsanreize, also bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Das ist das wirksamste, schnellste Instrument, um in Wachstum zu kommen. Begrenzt wird es durch die Schuldenbremse in den Landesverfassungen und im Bundeshaushalt. Wenn es dort mehr Spiel geben würde, würden wir als Volkswirtschaft wirklich einmal aus dem Quark kommen.
Doch eine Reform der Schuldenbremse ist derzeit politisch kaum durchsetzbar. In der anschließenden Aktuellen Stunde im Bundestag zur wirtschaftlichen Lage ging die Opposition dann mit der Regierung hart ins Gericht. Letztlich sei die Koalition mit ihrer chronischen Uneinigkeit für die Rezession hauptverantwortlich, meinte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Nehmen Sie doch nur mal das eine Beispiel letzte Woche, China-Strafzölle. Wo der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland sagt nein, die Außenministerin sagt ja und Sie sagen, lieber Herr Habeck, ich enthalte mich, ich würde mich enthalten. Was ist das für eine Bundesregierung, die nicht weiß, wo sie steht?
Kritik äußerte auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Die Wachstumsinitiative könne nur der Anfang sein, hieß es da. Die Ampel sollte auch den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen sowie eine Unternehmenssteuerreform umsetzen. Doch dafür fehlen schlicht die Mittel.
Aus Berlin berichtete Jörg Münchenberg. Perspektivisch rechnet die Bundesregierung allerdings wieder mit mehr Wachstumsdynamik, 2025 schon mit einem Plus von 1,1%, und setzt damit vor allem auf eine höhere Binnennachfrage, weil die Inflation spürbar nachgelassen hat und die Tarifabschlüsse recht großzügig ausgefallen sind, nicht nur in der Privatwirtschaft. Auch im öffentlichen Dienst könnte die ab Ende Januar anstehende Tarifverhandlungsrunde hart werden. Es geht um rund 2,5 Millionen Beschäftigte, die beim Bund, aber überwiegend bei den Kommunen arbeiten und vertreten werden von Verdi und dem Deutschen Beamtenbund. Die beiden Gewerkschaften, die haben vor gut einer Stunde ihre Forderungen vorgestellt. Dieter Nürnberger in Berlin, wie sehen die denn aus jetzt?
Eva Barner, es ist ein Tarifforderungspaket. Wesentliche Punkte sind, die geforderte Entgelterhöhung beträgt 8% oder mindestens 350 Euro mehr. Auszubildende, hier sollen es rund 200 Euro mehr sein. Und diese Entgeltforderung wird flankiert mit Zuschlägen für besondere Tätigkeiten. Genannt werden Rufzeiten oder beispielsweise auch Feiertagsarbeit. Des Weiteren 3 freie Tage mehr, für Gewerkschaftsmitglieder auch 4 freie Tage mehr. Und es wird ein neues Zeitkontomodell sozusagen gefordert, eine Wahlmöglichkeit, um Überstunden oder Zuschläge zu kompensieren. Die Beschäftigten sollen dann eigenständig wählen können, ob sie dafür Geld ausgezahlt bekommen oder etwa geleistete Überstunde für mehr freie Tage oder die Reduzierung der Wochenarbeitszeit nutzen sollen. Das sind im Wesentlichen die Kernforderungen.
Wenn wir jetzt mal die nackten Zahlen anschauen, 8% mehr Gehalt bei einer Inflation von derzeit 2%. Wie wurden die Forderungen denn begründet heute?
Frank Wernicke, der Verdi-Vorsitzende, begründet dies mit einem attraktiven öffentlichen Dienst oder zumindest mit attraktiven Bedingungen, die dort herrschen sollten, damit man auch im Wettbewerb um Arbeitskräfte mithalten könne. Zudem soll die Kaufkraft und die Binnennachfrage angekurbelt werden. Und es gehe auch darum, künftig Personalknappheit und unbefriedigende Arbeitsbedingungen wie Überstunden zu reduzieren. Deshalb eben auch die Forderung nach diesem neuen, flexibleren Arbeitszeitkonto. Und Ulrich Silberhaar, noch ein Zitat, der Bundesvorsitzende des Beamtenbundes, er spricht von ambitionierten Forderungen, die aber nicht zu hoch seien.
Werden die Arbeitgeber, also das Bundesinnenministerium und die Kommunen, denn da mitgehen?
Also eine direkte Reaktion auf diese Nachmittagspressekonferenz der Gewerkschaften, die gibt es noch nicht. Aber es gab im Vorfeld Äußerungen von Beteiligten auf Arbeitgeberseite, beispielsweise von Karin Welge. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen und auch Präsidentin der kommunalen Arbeitgeberverbände, die ja gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium dann die Verhandlungen auch führen werden. Und hier verweist die SPD-Politikerin auf die angespannten kommunalen Haushalte, auf leere Kassen somit. Und sie nennt auch die gegenwärtige Inflationsrate in Deutschland, die ja seit Frühjahr mehr oder weniger um die 2% kreist, im Moment sogar etwas darunter, als Zitat Orientierungsgröße für die kommenden Verhandlungen. Und sie spricht sich im Vorfeld auch gegen weitere kürzere Arbeitszeiten aus, zeigt aber Verhandlungsbereitschaft, wenn es um flexiblere Arbeitszeiten geht. Das ist eine durchaus wichtige Stimme aus dem Arbeitgeberlager, die sich da bisher zumindest in der Presse geäußert hat. Und seit heute Nachmittag weiß man eben, dass die Vorstellungen der beiden Tarifparteien doch recht weit auseinander liegen. Aber klar ist auch, man geht halt immer in Tarifforderungen mit erstmal Mindest- oder Maximalforderungen. Am Ende kommt dann doch meist ein Kompromiss heraus.
Das heißt, es könnten am Ende dann doch eine harte Tarifverhandlungsrunde werden?
Hart auf jeden Fall. Die Gewerkschaften haben jetzt mit der heutigen Veröffentlichung auf jeden Fall den Aufschlag gemacht. Der aktuelle Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten, der läuft noch bis Ende des Jahres. Und die neue Tarifverhandlungsrunde, die soll dann Ende Januar beginnen.
Zu den Tarifforderungen im öffentlichen Dienst war das Dieter Nürnberger. Vielen Dank für diese schnellen Informationen. Eine der wichtigsten Einkommensquellen für Kommunen, mit denen ja auch Personal bezahlt wird, ist übrigens die Grundsteuer, die jährliche Steuer, die alle Haus- oder Wohnungseigentümer zu zahlen haben und die auch auf Mieterinnen umgelegt werden kann. Da geht es um einige hundert Euro im Jahr, abhängig vom Grundstück, dem Gebäude darauf und dem kommunalen Hebesatz. Wie viel genau es sind ab dem kommenden Jahr, wenn die Grundsteuerreform greift, ist allerdings für viele Haushalte noch offen. Und das, obwohl die Grundsteuerreform ja fast vor 6 Jahren beschlossen wurde. Wo es hakt, hat Mischa Erhardt versucht herauszufinden.
Zwei Landstreicher warten auf Godot in dem bekannten Theaterstück von Samuel Beckett. Doch der kommt bekanntlich nicht. Ähnlich ergeht es den meisten Haushalten in diesem Land, was Grundsteuerbescheinigungen angeht.
Es gibt leider Verzögerungen bei der Festsetzung der neuen Grundsteuerhöhe für das nächste Jahr,
sagt Uwe Zimmermann, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Das ist ein Szenario, vor dem die Städte und Gemeinden lange gewarnt haben. Wir haben nämlich stets darum gebeten und auch gefordert, dass die Finanzverwaltung uns möglichst schon Anfang dieses Jahres 2024 die Ergebnisse der Feststellung der Grundstückswerte übermitteln. Die brauchen wir nämlich, um die neue Steuer festsetzen zu können. Das ist leider viel, viel später jetzt erst erfolgt.
Und deswegen können viele Kommunen erst jetzt oder sogar erst in einigen Wochen anfangen zu rechnen, welche Hebesätze sie festlegen werden, um dann die konkrete Grundsteuer für die einzelnen Häuser und Grundstücke ausweisen zu können. Das ist der Grund, warum die meisten Eigentümer hierzulande noch keine Bescheide über die Höhe der Grundsteuer für 2025 bekommen haben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass viele Bescheide erst im nächsten Jahr ankommen, heißt es beim Städte- und Gemeindebund. Nachfragen seitens des Eigentümerverbandes Haus und Grund in seinen Landesverbänden haben ergeben, dass rund 90% der Haushalte in Deutschland noch nicht wissen, wie viel Grundsteuer sie im nächsten Jahr bezahlen müssen. Verbandspräsident Kai Warnecke.
Seit 2018 wissen die Länder, die Kommunen, die Finanzbehörden, dass Handlungsbedarf besteht. Geahnt hat man das schon seit sagenhaften 30 Jahren. Dass es jetzt 3 Monate vor Beginn des neuen Jahres für die Bürgerinnen und Bürger immer noch nicht klar ist, was tatsächlich zu bezahlen ist, was also bei der ganzen Reform faktisch rauskommt, ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Behörden in diesem Land.
Hintergrund der Änderungen ist, dass 2018 das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat. In der Tat basierte die Grundsteuer bis heute auf Daten von 1964 im Westen und sogar Daten aus dem Jahr 1935 im Osten. So sind Fälle bekannt, wo sich vergleichbare Grundstücke in ähnlichen Gebieten in der Besteuerung beträchtlich unterscheiden. Stattdessen soll die Reform wieder verfassungsmäßige Steuergleichbehandlung bringen. Dafür müssen allerdings rund 36 Millionen Häuser und Grundstücke neu bewertet werden. Im Zuge dieser Neubewertung wiederum befürchten Beobachter, dass die Grundsteuer in vielen Fällen ab kommendem Jahr höher ausfallen könnte als vorher. Und das würde auch fast alle Mieterinnen und Mieter hierzulande betreffen.
Die Befürchtung haben wir, dass die Grundsteuerkosten teurer werden für die Mieterinnen und Mieter. Denn es ist so, dass in fast allen Mietverhältnissen Mieterinnen und Mieter die Grundsteuer über ihre Nebenkosten tragen, dass das im Vertrag drinsteht. Und wenn dann natürlich die Grundsteuer steigt, spüren das dann die Mieter in ihren Nebenkostenabrechnungen.
Sagt Jutta Hartmann, die Sprecherin des Deutschen Mieterbundes. Der Mieterbund fordert daher seit längerem, die Grundsteuer aus dem Katalog der umlagefähigen Nebenkosten zu streichen. Jedenfalls ist offiziell geplant, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral abläuft. Das heißt, die Gesamtsumme, die Gemeinden und Städte durch die Grundsteuer einnehmen, soll gleich bleiben. Aktuell liegen die Einnahmen bei rund 15 Milliarden Euro. Ob die Reform wirklich aufkommensneutral sein wird, kann jetzt noch niemand sagen. Denn dazu bräuchte es die Bescheide, die, wie Godot, auf sich warten lassen.
Mischa Erhardt war das aus Frankfurt. Es ist ein Phänomen, das schon seit ein paar Jahren existiert. Manche Medikamente sind in Apotheken zeitweise einfach nicht zu bekommen. Auch ein Thema auf dem Apothekertag in München heute. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf die Lieferengpässe ja auch vor einem Jahr schon reagiert mit einem Gesetz, das Hersteller entlasten und mehr Preissetzungsspielraum zulassen soll. Mit dem übergeordneten Ziel, sich unabhängiger zu machen von Asien. Doch auch gegenwärtig fehlen wieder fast 500 Medikamente, sogar Kochsalzlösungen in Kliniken und in Arztpraxen. Was sind die Ursachen für die immer wiederkehrenden Engpässe bei Arzneimitteln und wie können sie beseitigt werden? Volker Fintermer dazu aus Berlin.
Die Lieferengpässe für derzeit rund 500 Medikamente in Deutschland sind ein Problem, für das es absehbar keine schnelle Lösung gibt.
So wie wir in Russland vom Gas abhängig gewesen sind, sind wir bei den Arzneimitteln abhängig von den Billigstherstellern übersee,
sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach und verweist damit auf das Dilemma, dass die wichtigsten Hersteller für die medizinischen Grundstoffe, die später zu Tabletten und Infusionen verarbeitet werden, ihren Sitz in Indien und China haben, weshalb kleinste Störungen in den Lieferketten schnell alle weiteren Hersteller der jeweiligen Endprodukte betreffen können. Sie sollen mit deutlich höheren Vergütungen dazu bewegt werden, künftig auch Generika, also Medikamente, für die der Patentschutz abgelaufen ist und die damit keinen Beschränkungen mehr unterliegen, wieder stärker in Europa zu produzieren. Allein bislang hat noch kein Unternehmen den großen Sprung gewagt, was natürlich auch mit den möglichen Erträgen für diese Nachahmerpräparate zu tun hat, sagt der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem im Deutschlandfunk.
Weil die Kosten einer Herstellung in Europa wären halt deutlich teurer. Das fängt bei dem Personal an, aber geht bis zu den Mieten für die Lagerräume. Von daher, wenn man sagt, man will das Problem durch eine Stärkung von Produktion billiger Arzneimittel wieder in Deutschland und Europa lösen, da muss man auch bereit sein, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.
Ein weiteres Problem kommt dazu. Schon jetzt fehlen in den pharmarelevanten Berufen branchenübergreifend 176.000 Fachkräfte. Das teilten der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen VFA und die Gewerkschaft IGBCE heute unter dem Verweis auf eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft mit. Die Fachkräftelücke ist inzwischen fast viermal so groß wie noch vor 10 Jahren. Davon betroffen ist vor allem die Produktion. Dort kann aktuell jede vierte Stelle nicht besetzt werden und die Lücken dürften in den kommenden Jahren noch größer werden. Deshalb legt Gesundheitsminister Karl Lauterbach aktuell auch großen Wert auf die Verpflichtung zur Vorratshaltung der wichtigsten Medikamente für mindestens ein halbes Jahr, um den nachteiligen Auswirkungen der bisherigen Rabattverträge zu entkommen.
Diese Rabattverträge haben dazu geführt, dass bei jedem Ausfall eines Wirkstoffes Deutschland zuerst die Wirkstoffe nicht mehr hatte. Es waren besonders schlechte Verträge, wenn man so will. Und diese alten, schlechten Verträge, die 25 auslaufen, werden dann ersetzt durch die neuen Verträge, wo man immer 6 Monate Lagerhaltung belegen muss, wo dann die Lieferengpässe der Vergangenheit angehören werden.
Das heißt aber auch, im kommenden Winter könnte die Versorgungssituation in Teilen schwierig bleiben, betont Lauterbach. Auch deshalb sind die Apotheker erneut aufgerufen, auf mögliche Alternativen anzubieten, was für den Gesundheitsökonom Wasem aber auch nur eine kurzfristige Übergangslösung darstellt.
Mit der Substitution, also dass der Apotheker berechtigt ist, ein anderes Arzneimittel abzugeben als das, was aufgeschrieben worden ist, das ist in der Tat, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung kurzfristig. Aber Vorräte zu halten, löst nicht das prinzipielle Knappheitsproblem, das ist, glaube ich, klar.
Allein bei den Fiebersäften für Kinder und den Antibiotika sehe es absehbar besser aus, betont der Gesundheitsminister.
Über die Lieferengpässe bei Arzneimitteln, Volker Fintermer. Wenn die Länder mit ihrer Klimapolitik so weitermachten, werde sich die globale Durchschnittstemperatur um 2,7% erhöhen bis zum Ende des Jahrhunderts. Diese alarmierende Hochrechnung zum Klimawandel präsentierte gestern ein internationales Forscherteam, an dem auch das Potsdamer PIC-Institut beteiligt ist. Aber gut einen Monat vor der UN-Klimakonferenz in Baku gibt es auch Meldungen, die Hoffnung machen bei der globalen Energiewende gibt es nämlich Fortschritte. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt voran weltweit. Die Kapazität könnte sich bis 2030 schon verdreifachen. Das hält die Internationale Energieagentur IEA für realistisch. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Georg Ehring. Georg, wer sind denn hier die größten Treiber?
Auf Platz 1 ist ganz klar China. China steht für 60% der neuen Kapazitäten weltweit bis 2030, also mehr als die Hälfte. China installiert jetzt schon mehr als alle anderen Staaten in erneuerbare Energien. Bei der Solarenergie wird eine Vervierfachung der Kapazitäten bis 2030 erwartet und eine Verdopplung der Windkraftkapazitäten, so die Internationale Energieagentur. China unterstützt die erneuerbaren Energien stark, sowohl große Projekte als auch zum Beispiel kleine Solaranlagen aus Dächern. Und sie ist der führende Hersteller bei Solaranlagen weltweit mit großem Abstand. Und dann folgen Indien, die USA und die Europäische Union. Indien glänzt vor allem mit einem starken Wachstum von niedriger Basis aus, ist das noch stärker als China. Und Europa und die USA, auch da wird erwartet, dass sich die Kapazitäten bis 2030 verdoppeln, sodass die Klimaziele der Weltgemeinschaft eher in Reichweite geraten könnten, als man sich das derzeit vielleicht noch denkt. Größere Probleme gibt es in anderen Ländern, gerade in ärmeren Ländern. In Afrika, südlich der Sahara, da ist ja für erneuerbare Energien, gerade für Solarenergie, ein großes Potenzial. Aber diese Staaten sind wenig kreditwürdig und der Kreditmangel hemmt auch den Ausbau erneuerbarer Energien. Insgesamt sagt man bei der Internationalen Energieagentur voraus, dass die Temperatur dass die Installation erneuerbarer Energien um den Faktor 2,7 bis 2030 steigen dürfte. Das ist schneller als früher erwartet und die Verdreifachung, die ja die Weltgemeinschaft bei dem Klimagipfel in Dubai letztes Jahr gefordert hat, die sei in Reichweite, wenn man noch das Ganze etwas beschleunigen würde.
Und welche Technologien sind vor allem dafür verantwortlich für diese Dynamik?
Die Solarenergie ist es mit großem Abstand. 80% des Kapazitätswachstums kommt aus Solarenergie. Die Windkraft ist an zweiter Stelle. Auch da ist ein starkes Wachstum zu erwarten. Wasserkraft, Geothermie spielen nur eine geringe Rolle. Und um Atomkraft geht es in dem Bericht überhaupt nicht. Der Marktanteil der Atomkraft ist auch rückläufig und liegt bei unter 10% auf dem Weltmarkt. Die IEA ist für den Ausbau und beklagt immer wieder, dass da zu wenig Geld hineinfließe.
Jetzt gibt es auf der einen Seite also große Fortschritte beim Ausbau der Erneuerbaren weltweit. Gleichzeitig gibt es ja auch einige Studien, nicht nur die gestern veröffentlichte, die davor warnen, dass man mit der derzeitigen Politik die Erderwärmung nicht in den Griff bekommen kann. Wie passt das jetzt zusammen?
Das ist in der Tat ein Widerspruch. Der Klimastatusreport geht aus von 2,7 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts, der gestern veröffentlicht worden ist, wenn nicht mehr für den Klimaschutz getan wird. Das Problem ist einfach, dass noch immer die konventionellen Energien weiterlaufen. Die fossilen Energieträger müssten stillgelegt und abgeschaltet werden, sowohl Kohle- als auch Gaskraftwerke. Und das passiert bisher nicht. Von daher geht die CO2-Emission weiter. Und in anderen Bereichen, vor allem bei der Mobilität, bei der Heizung von Gebäuden, da läuft es viel weniger rund als bei der Installation erneuerbarer Energieträger. Das Elektroauto und auch die Wärmepumpe, die setzen sich viel zu langsam durch.
Informationen und Einschätzungen waren das von meinem Kollegen Georg Ehring. Vielen Dank. Und die erneuerbaren Energien, die bewegen natürlich auch Aktienkurse. Und damit sind wir bei Klaus-Rainer Jackisch im Frankfurter Börsensaal. Zum Beispiel heute die des Windturbinenbauers Nordex.
Ja, das ist so. Das Unternehmen hatte trotz der starken Nachfrage nach Windenergie in den letzten Monaten ja große Probleme. Aber jetzt laufen die Geschäfte doch wieder deutlich besser. Das zeigen jedenfalls die neuesten Zahlen zu den Auftragsbeständen. Die sind im vergangenen Quartal etwas niedriger als im Vorjahr, aber deutlich, deutlich höher als im Vorquartal, nämlich fast 40% höher. Dies und ein Großauftrag aus Kanada haben die Anleger wieder optimistischer werden lassen. Und der Aktienkurs legt heute um rund 4% zu.
Über die Konjunkturerwartungen der Bundesregierung haben wir berichtet in der Sendung. Und dazu gab es heute dann noch Exportdaten, die ja eigentlich ganz gut ausgefallen sind. Haben die den DAX stützen können heute?
Das haben sie, denn die Exporte, die haben etwas stärker zugelegt, als man gedacht hat. Im August sind sie um 1,3% gegenüber dem Juli gestiegen. Volkswirte hatten mit einem deutlich geringeren Wert gerechnet. Ist zwar nur ein Hoffnungsschimmer, aber hat tatsächlich das Börsenbarometer gestützt. Wie natürlich auch die gute Eröffnung der US-Börsen. Die sprudeln weiterhin sehr stark, weil insbesondere Hightech-Werte gute Geschäftszahlen dort vorlegen. Der DAX jetzt am Nachmittag kräftig im Plus bei 19.256 Punkten. 190 mehr als gestern.
Schauen wir mal auf Einzelwerte. Conti, ein Autozulieferer mitten im Umbau, auch ein Stellenabbau steht dort ja an. Gestern konnte Conti dann aber mal Zuversicht versprühen und das kam gut an?
Das kam sehr gut an, denn Conti will die Jahresziele trotz der vielen Probleme erreichen. Auch das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres läuft besser. Der Kurs mit einem Plus von fast 7% an der Tafel.
Und auf der Verliererseite fällt heute Bayer auf. Was steckt denn dahinter?
Ja, da gibt es neue Spekulationen, dass das Unternehmen weiter durch die vielen Gerichtsurteile rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat belastet wird. Außerdem gibt es neue Geschäftsklimaindexzahlen aus der Branche. Die sind sehr, sehr schlecht. Der Chemiebranche geht es im Moment nicht gut und die Aktie, die bricht um rund 7% ein.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro hat am Nachmittag weiter nachgegeben. Er steht bei einem Dollar 0,946. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,21%. Ja, und die Unze Feingold, die ist am Nachmittag wieder etwas weniger wert. Allerdings nicht viel, nämlich rund 7 Dollar hat sie verloren und steht jetzt bei 2.615 Dollar.
Börseninformationen waren das von Klaus-Rainer Jakisch. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Reform bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist gleich eins der Themen in Kultur heute hier nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.